Radio Sai, Deutschland.
Om Sai Ram, liebe Hörerinnen und Hörer. Willkommen beim Hörfunkprogramm von Radio Sai Global Harmonie Deutschland. Wir begrüßen Sie ganz herzlich. Nach einer längeren Pause setzen wir nun in der Reihe Lesungen die Serie Satya Sai Baba, sein Leben, Satyam Shivam Sundaram, von Professor Kasturi mit Band 3 fort. Sie hören heute in der ersten Folge Auszüge aus diesem Werk. Diese Sendung legen wir in Liebe und Dankbarkeit Sri Satya Sai Baba zu Füßen. Satya Narayana Raju, der 14-jährige Schüler in der 4. Klasse der höheren Schule in Uravakonda, warf eines Abends die Tasche mit seinen Büchern weg und sagte: »Meine Anhänger rufen mich. Ich muss meine Arbeit tun. Ich gehöre nicht mehr zu euch.« Damit verließ er das Haus seines Bruders, setzte sich unter einen Banyanbaum und sang zusammen mit der Gruppe, die sich versammelt hatte, ein Lied. »Manasabhajore«, Guru Cherenam, Dustarabhava Sagara Terenam. Wer den Wunsch hat, sich von der Kette von Geburt, Kampf, Erfolg und Versagen, Wohlbefinden, Krankheit und Tod zu befreien, möge herbeikommen, verehrt die Lotusfüße des Herrn.
Sagara Taranam, Guru Maharaj.
war die Ankündigung seines wundersamen Kommens. Von diesem Tag an verbreitete sich Bhagavans Ruhm über das ganze Land. Die Menschen strömten von nah und fern herbei. Er überschüttete alle mit seiner Liebe und nahm sich insbesondere den Kranken, Verzweifelten und Unglücklichen an. Er heilte Krankheiten, Blinde konnten wieder sehen, Lahme wieder gehen. Er deckte die Ursache ihrer Leiden auf, demonstrierte übermenschliche Fähigkeiten, die die Naturgesetze transzendierten. Er tröstete, gab Ratschläge und heilte an Körper, Geist und Seele. In seinem 32. Lebensjahr beschloss Bhagavan, nach der Rückkehr von seiner segensreichen Tour durch Indien, von Kanyakumari im Süden bis hinauf nach Kilanmark im hohen Norden, die Erneuerung und Wiederherstellung der sittlichen Ordnung unter den Menschen intensiver und nachhaltiger voranzubringen. Er brachte die Zeitschrift Sanatana Sarathi in mehreren Sprachen heraus, unter anderem in Telugu und Englisch. Er selbst verfasste etliche Artikel, die in der Zeitschrift veröffentlicht wurden. Darunter auch die unter dem Namen Vahini bekannten Artikel, die Professor Kasturi später in Bücher fasste und herausbrachte. Durch diese Zeitschrift sprach er viele Menschen an, weckte sie sozusagen auf, forderte die Menschheit auf, den Kampf gegen die inneren Feinde, Verlangen, Ärger, Gier, Anhaftung, Stolz und Hass aufzunehmen. So säte er die Saat von Satya, Dharma, Shanti und Prema, Wahrheit, Rechtschaffenheit, Frieden und Liebe. Viele wurden vom Licht der Liebe berührt und seine Reden entfachten spontanes spirituelles Bemühen, Sadhana, den heißen Wunsch zu dienen, Seva und die Eingebung, eher im Inneren nach der Wirklichkeit zu suchen als nach ihrem Schatten im Äußeren. Unter den wärmenden Strahlen der Sai-Sonne gingen die Samen schnell auf. In den ersten zwei Bänden dieses Buches Satyam Shivam Sundaram, Wahrheit, Güte, Schönheit, ist über diese Ereignisse berichtet worden. Wenden wir uns nun Band 3 dieses Werkes zu. Die erste Folge steht unter dem Zeichen Achtung, die Welt im Gebet. Wir begleiten Bhagavan nach Bombay, wo er die erste Weltkonferenz für seine Devotees abhielt. Wir sind Zeuge, wie Bhagavan eine ewige Lampe im Dhammakshetra entzündete und er sich seinen Devotees als das göttliche Prinzip, das menschliche Form angenommen hat, offenbarte. Und als Abschluss dieser Lesung erfahren wir den Inhalt eines Briefes, den Charles Penn, USA, geschrieben hat. Bevor wir nun der Lesung von Malte Friedrich lauschen, hören Sie das Lied Ayo Prabhu, Ayo Sai Bhagavan.
धर्म शांति प्रेम प्रदाता
सत्य धर्म शांति प्रेम प्रदाता
सत्य धर्म शांति प्रेम प्रदाता
सत्य धर्म शांति प्रेम प्रदाता
नित्य निर्मल जीवन दाता
नित्य निर्मल जीवन
जीवन दाता
Am 12. Mai 1968 wurde das Dharmakshetra, ein architektonisches Juwel auf einem Hügel, von dem man einen grandiosen Panoramablick auf die Umgebung von Bombay hat, als internationales Zentrum der Sai-Familie von Baba eröffnet. Dieser Palast Gottes soll auch als Residenz Sai Babas während seines Aufenthaltes in Bombay dienen. Dharmakshetra ist das erste Wort in der ersten Strophe Sloka der Bhagavad Gita. Es wird dort als Adjektiv gebraucht, um das Schlachtfeld zu beschreiben, wo die Macht der Kauravas von Gott aufgerieben und seine Gnade wie ein warmer Regenschauer auf die rechtschaffenen Pandavas niederging. Die Stätte war unter dem Namen Kurukshetra bekannt. Aber die Intervention Gottes, der die Sache der Wahrheit, Gerechtigkeit, des Friedens und der Liebe unterstützen wollte, machte sie zu einem Dharmakshetra. Das Wort fasst die Geschichte der beiden Sippen zusammen, die sich auf einem erbitterten Kampf auf jenem Schlachtfeld gegenüberstanden. Es symbolisiert den ewigen Kampf zwischen Gut und Böse im Herzen der Menschen, ein Kampf, der mit dem Triumph des Guten endet, wenn wir, wie die Pandavas, Gott als den Wagenlenker akzeptieren und ihnen unser Herz einsetzen. Und jetzt fügt es der Rolle Babas in der menschlichen Geschichte noch eine Facette hinzu. Denn dieser hatte sich ja schon als der göttliche Wagenlenker Sanatana Sarathi bezeichnet, als die göttliche Person am Rad des Lebens, seit die Zeit und der Raum sich für jedes werdende Wesen auszudehnen begann. Wir sehen vor unserem geistigen Auge Sri Krishna, wie er die Zügel hält, während Arjuna zuhört und lernt. Wir sehen den Herrn, wie heute Baba, wie er Führung und Schutz gewährt, Trost spendet und Weisung erteilt, erinnert, tadelt, offenbart und die Widerspenstigen und Wankelmütigen zu neuem Leben erweckt. Dharmakshetra lässt in unserer Erinnerung eine Woge der Dankbarkeit aufsteigen gegenüber all jenen, die die klaren Ströme der Rechtschaffenheit entdeckten und darin eintauchten, gegenüber jenen, die die Rechtschaffenheit verehrten, indem sie sie zur Grundlage ihres Lebens machten und den Beweis erbrachten, dass sie einem Freude und Frieden schenken kann, und gegenüber all jenen, die in allen Ländern und zu allen Zeiten alles dafür opferten. Baba hat diesen Namen also nicht willkürlich für diesen Bau gewählt. Er sagt, dass keines seiner Worte ohne spirituelle Kraft sei. Es sei ein Ruf, eine ganz persönliche Einladung an euch, den Worten der Gita Gehör zu schenken, die er leise in eurem Herzen spricht, um euch vom Makel der Täuschung zu heilen, das Schlachtfeld in eurem Inneren zu einem Spielplatz spirituellen Bemühens umzugestalten. Es sei ein Zauberspruch, ein Segensspruch, es sei eine Ankündigung, dass der Herr gekommen sei und seine Aufgabe begonnen habe. Alle Sucher könnten ihn als Wagenlenker gewinnen, jetzt und hier auf dieser traurigen, törichten und kämpfenden Erde, die er als sein Dharmakshetra angenommen habe, denn dies sei der Ort, wo Rechtschaffenheit, Dharma, gelernt, praktiziert und die Früchte eines solchen Verhaltens geerntet werden könnten. Handelt nach den Grundsätzen von Dharma. Lebt danach in dem Bewusstsein, dass alles Brahman ist. Geht auf dem Weg des Karma zum Dharma-Kshetra, wo Selbsterkenntnis auf euch wartet, sagt Baba. Tausende aus allen Teilen Indiens und sogar dem Ausland nahmen an der Eröffnung teil. Aus weit entfernten Ländern kamen sie auf den Schwingen der Gnade herbei. Mehr als 50.000 begeisterte Menschen versammelten sich an jenem Abend auf den Bharatiya Vidya Bhavan Campus in Versova, Bombay, um ihre Freude über das bedeutende Ereignis auszudrücken. Der prachtvolle Bau wurde in 108 Tagen nach der Grundsteinlegung fertiggestellt. Sri P. K. Savant erinnerte die Zuhörer daran, dass Baba schon einmal die Provinz Maharashtra dadurch gesegnet habe, dass er in seinem früheren Körper in Shirdi gelebt habe, und nun sei es wieder ein Glücksfall für Maharashtra, dass sein Dharma-Kshetra hier errichtet worden sei. Baba sagte, dass jeder in Kurukshetra lebe, sich bewege, handle und als Folge davon Verdienste erwerbe oder Unannehmlichkeiten hinnehmen müsse, denn Kuru heißt tun. Wenn dabei jeder Augenblick des Lebens von Rechtschaffenheit erleuchtet werde, dann werde das Kurukshetra zum Dharma-Kshetra. Dies, sagte er, werde die Botschaft sein, die das Dharma-Kshetra in die ganze Welt ausstrahlen werde. Baba wählte Satyadip, den Kuppelbau mit dem Lotus auf der Spitze, der von einem Wassergraben umgeben ist, zu seinem Wohnsitz. Der Ort war sofort erfüllt von spiritueller Aktivität und verbreitete viel Licht und Liebe. Kinder in Satyasai Kindergruppen, Balvikas, Jungen und Mädchen der Sevadal-Gruppen, Erwachsene in den Bhajan-Kreisen und Seva-Gruppen erfahren hier Liebe und lernen Verehrung. Baba spricht zu den Suchern und Sozialarbeitern, die sich in der Gebetshalle versammeln, in Gruppen, und sie kehren mit einem tieferen Verständnis und einer offeneren Einstellung nach Hause zurück. In der Zwischenzeit kamen sehr viele Busse, vollgestopft mit Sai-Devotees, aus weit entfernten Städten in Bombay an. Die Reise war anstrengend und beschwerlich, aber als das durch das Singen freigesetzte Vitamin G Körper und Seele erquickte, war alle Müdigkeit wie weggeblasen. Und man kam nicht nur auf dem Landwege nach Bombay, auch das Meer und die Luft halfen mit, frohe Menschen per Schiff und Flugzeug nach Bombay zu bringen. Denn die erste Weltkonferenz jener Menschen, die Baba zu ihrem Meister und Lehrer gewählt hatten, sollte am 16. Mai in Bombay auf dem Bharatiya Vidya Bhavan Campus eröffnet werden. Baba sagte, dass sich zum ersten Mal in der Weltgeschichte die Devotees eines Avatars auf einem Weltkongress träfen, der in dessen unmittelbarer physischer Gegenwart stattfände und unter dessen persönlicher Schirmherrschaft und Aufsicht. So war es nicht verwunderlich, dass die Menschen in hellen Scharen in Richtung Indien zogen und wie die Vögel auf dem offenen Dach des Meeres nach einem schützenden Mast suchten. Als die Delegierten an jenem Tag bei Sonnenaufgang in die Halle strömten, empfing sie ein lieblicher, nie gekannter Duft, ein überaus herzlicher Willkommensgruß. Hinter dem Podium sah man zwei Bilder an der Wand. Das eine stellte Chaitanya dar, der sich beim Lobpreis Gottes Samkirtana in Ekstase befand, und das andere den heiligen Tyagaraja, der aus vollem Herzen das Mitgefühl, die Majestät und Macht Gottes in der Form des Rama besang, die er immer vor Augen hatte. Hinter dem Stuhl, auf dem Baba Platz nehmen sollte, war ein Bild der Flamme von Licht und Liebe, die ohne zu flackern weiterhin strahlt und die kein Lufthauch zum Verlöschen bringen kann. Baba kam um 9 Uhr morgens herein, und sein Lächeln erschien allen Anwesenden wie Tau auf frischen Blütenblättern. Der Anblick seiner Person, von der Licht und Liebe ausstrahlten, entzückte und erfreute jeden. Bald war die Luft mit den himmlischen Klängen vedischer Gesänge erfüllt. Nach einleitenden Bemerkungen forderte Baba die Delegierten jedes Staates auf, über den organisatorischen Aspekt ihrer spirituellen Bemühungen in ihren Regionen zu sprechen. Daraufhin erhoben sich Richter, Vizekanzler, Wissenschaftler und Ärzte, Dichter, Administratoren und Geschäftsleute und berichteten über ihre Aktivitäten, über Seva-Gruppen, Studienkreise und Bhajan-Gruppen, die sich in ihren Provinzen voller Hingabe ihrer spirituellen Disziplin widmeten. Howard Murfitt aus Australien sagte: »Australien braucht deine Liebe, dein Licht.« Tiedemann Johannessen aus Norwegen bekannte: »Deine Lehre, deine Führung werden in Skandinavien dringend gebraucht, wo echte spirituelle Hingabe beinahe durch Dogmen erstickt worden ist.« Dr. C.C. Patel aus Kampala flehte: »Afrika braucht dich am meisten.« Indra Devi aus Tecate, Mexiko sagte: »Wenn ich den Studenten von Santa Barbara, Berkeley, Chicago und anderen Colleges von Baba berichte, wollen sie nach dem Gespräch nicht auseinandergehen, bevor ich ihnen nicht versprochen habe, Baba nach Amerika zu bringen. Sie sind voller Sehnsucht nach ihm.« Charles Penn aus Los Angeles stellte fest: »Wir schauen nach Indien, wenn es um spirituelle Führung geht. Wir beten, dass Baba zu uns kommt. Wenn er bei uns ist, wird er auch bei allen anderen sein.« Zu den öffentlichen Treffen auf dem Campus, das später am Abend stattfand, kamen mehr als 100.000 Menschen, und man konnte sehen, dass Sai im Herzen eines jeden Einzelnen Wohnung genommen hatte. Shri Morarji Desai, der Vizekanzler Indiens und zugleich der integerste Statthalter Mahatma Gandhis, hatte den Vorsitz über das Treffen. Er hatte Baba zuvor im Dharmakshetra getroffen und dessen göttliches Mitgefühl für eine Welt, die im Sumpf von Hass und Gier erstickt, gespürt. Man sah, mit welch innerer Bewegung er die dicht an dicht sitzenden Menschen, Frauen zur Rechten und Männer zur Linken, wahrnahm, die still, erwartungsvoll, voller Inbrunst und Verehrung waren, Menschen aus aller Welt, von den Stufen des Tempels, der Moschee und der Kirche, der Gurudwaras und anderer Schreine, die sich am Anblick von Baba erfreuten. Shri Morarji Desai sagte, dass der beste Lehrer des Menschen die Gita sei, da sie ihn ermahne, sich nach besten Kräften für die Verbesserung der Welt einzusetzen, ohne dabei an Erfolg oder Misserfolg zu denken, da Gott, dem alle Arbeit gewidmet sei, am besten wisse, wie der Lohn ausfallen solle. Baba begann seine Ansprache auf Sanskrit. Er hatte mich angewiesen, seine Rede ins Englische zu übersetzen, und ich stand hinter seinem Mikrofon in der anderen Ecke des Podiums. Aber als sich die Sprache der Götter so wohlklingend aus göttlichem Munde ergoss, konnte ich vor lauter Bewunderung und Verehrung kaum sprechen. Wie, fragte ich mich, könnte ich wohl diesen mächtigen Ganges in die Themse verwandeln? Kurz darauf setzte Baba seine Rede in seiner Muttersprache Telugu fort. Der Körper ist der Schrein, worin das Ich aufbewahrt ist. Das Land ist der Tempel des Wir, des kollektiven Willens. Die Welt ist der Tempel von Ihm, der Summe von Ich und Wir. Hier sind Menschen aller Glaubensrichtungen zusammengekommen, und deshalb ist es angebracht, festzustellen, dass jeder Glaube nur ein Versuch ist, auf dem Wege zur Entdeckung der sichtbaren und unsichtbaren Wahrheit Impulse und Gefühle zu reinigen. Es ist derselbe Schatz, der gesucht wird. Es gibt nur ein Ziel, aber viele Wege, die dorthin führen. Es gibt auch Führer, die nicht laut genug um Geld und Prestige wetteifern können, sagte Baba. Sogar jene, die schwören, sie hätten in den Tiefen des Universums keine Spuren von Gott gefunden, oder jene, die behaupten, Gott sei tot oder habe, falls er lebe, seinen Nutzen für den Menschen überlebt und sei immer nur ein Hindernis und ein kostspieliges Ärgernis gewesen, müssen zugeben, dass es ein unergründliches, den Verstand übersteigendes Etwas gibt, das die Welt durchdringt und sich in Liebe, Verzicht und Dienen offenbart. Dieses Etwas ist Gott, sagte Baba im Verlauf eines lebhaften Diskurses über die dem Universum innewohnende Göttlichkeit. Baba lobte die Bemühungen der Bharatiya Vidya Bhavan, die Ideale und die Disziplinen der ewigen Ordnung Sanatana Dharma wiederzubeleben und fuhr fort. Diese Konferenz ist der Zusammenfluss dreier heiliger Ströme, der Selbsterkenntnis, Atmavidya, die für Delegierte und Besucher Voraussetzung für ein erfolgreiches Leben ist, der Gemeinschaft, Satsanga, von Aspiranten aller Rassen und Religionen und der grundlegenden Prinzipien indischer Kultur, die die Vereinigung, Bhavan, ihnen wieder nahegebracht hat. Sieben Untergruppen, die über das ihnen zugeteilte Thema diskutiert hatten, präsentierten der Konferenz ihre Empfehlungen und Vorschläge in der Mittagszeit. Die Themen waren erstens Bhajan singen, Wiederholung des Namens Gottes, Namasmarana, und das Singen des Namens Gottes in der Öffentlichkeit, Nagasamkirtana. Zweitens Studium der Veden und des Sanskrit. Drittens Erziehung in sittlichen Werten an Schulen und Colleges. Viertens Mitgliedschaft und Ausbildung in Gruppen, die Dienst am Nächsten tun, Sevadal. Fünftens Einrichtung und Arbeit der Frauenorganisationen. Sechstens Koordination der Gruppen der Organisation auf allen Ebenen. Und siebtens Beziehungen zwischen den indischen und ausländischen Gruppen der Satyasai-Organisation. Dr. V.K. Gokak sprach über den Avatar-Aspekt Babas. Wir sind hier zusammengekommen mit der gemeinsamen Absicht, die Überlegenheit des Bewusstseins über die Materie, des Subjekts über das Objekt, des Sehers über das Gesehene, des Wagenlenkers über den Wagen, des Transzendenten über das Triviale festzustellen. Daher werden wir nicht, wie es bei anderen zwangsläufig der Fall sein muss, über das Phänomen der menschlichen Form, die das formlose Absolute angenommen hat, überrascht sein. Gemäß der Ankündigung vom Vorabend sprach Baba über die Majestät und Herrlichkeit des Namens Gottes, welcher Name dies auch immer sei, und den kontinuierlichen guten Einfluss, der durch die Wiederholung des Namens ausgelöst wird. In diesem Zeitalter des Materialismus, sagte Baba, ist die ständige Wiederholung des Namens die einzige Hoffnung, die der Mensch hat, sich zu Gott zu erheben oder ihn zu sich herabzuziehen. Die Wiederholung des Namens führt zur Herabkunft der Gnade Gottes. Mira leerte den Giftbecher mit dem Namen Gottes auf den Lippen. Das Gift verwandelte sich in Nektar. Heiligt jede Minute eurer Tage und eurer Nächte durch die Wiederholung des göttlichen Namens. Glaubt nicht etwa, ich hätte den Wunsch, diesen Namen und diese Form in der Öffentlichkeit bekannt zu machen. Ich bin nicht gekommen, um einen neuen Kult ins Leben zu rufen. Seid euch dessen bewusst, dass diese Sai-Form die Form all der verschiedenen Namen ist, die der Mensch je gebraucht hat und jetzt noch gebraucht, um den einen Gott zu identifizieren und anzubeten. Also lehre ich euch keinen Unterschied zwischen den Namen Rama, Krishna, Ishvara und Sai zu machen, denn mein Name schließt alle diese Namen ein. Welchen Nutzen hat es, meinen Namen und meine Form zu verehren, ohne meine Liebe allen gegenüber, meinen ungetrübten Gleichmut, meine Liebe, meine Toleranz und mein Verharren im Zustand höchster Glückseligkeit zu kultivieren? Viele von euch bitten mich um eine Botschaft. Nun, mein Leben ist meine Botschaft. Ihr habt meine Botschaft verstanden, wenn euer Leben von eurer Gelassenheit, eurem Mut und Vertrauen Zeugnis ablegt und wenn ihr bereit seid, den Notleidenden zu dienen. Als Swami seinen segensreichen Blick über die Menge schweifen ließ, die es nach der Wahrheit dürstete, die er in ihre Herzen gießen wollte, füllten sich seine Augen plötzlich mit Mitgefühl. Seine Stimme erhob sich und er sprach doppelt und dreimal so schnell. Jeder der Anwesenden spürte, fast instinktiv, dass ein großer Augenblick in seinem Leben gekommen war. In einem Zustand ekstatischer Verzückung erwarteten sie eine große Offenbarung, eine Segnung, wie es sie nur selten in der Geschichte der Welt gegeben hat. Er sagte: Hier haben sich Menschen versammelt, die voller Verehrung sind, Menschen aus allen Gruppen der Gesellschaft. Ich muss euch meine Wirklichkeit offenbaren, weil 99 von 100 unter euch dies nicht wissen. Ihr seid hier, weil euch verschiedene Nöte und Interessen hergebracht haben, weil ihr eine Vorliebe für spirituelle Angelegenheiten habt, weil ihr voller Eifer die Institutionen entwickeln wollt, die euch wichtig sind, weil euch Bewunderung oder Zuneigung, Liebe, Verehrung oder Treue hergeführt haben, oder weil ihr einfach aus überschäumendem Enthusiasmus an der Begeisterung anderer teilhaben oder eure mit ihnen teilen möchtet. In Wahrheit könnt ihr die Natur meiner Wirklichkeit weder heute noch nach 1000 Jahren beharrlicher Askese oder glühenden Eifers verstehen. Selbst wenn sich die ganze Menschheit euren Bemühungen anschlösse. Aber in Kürze werdet ihr die Glückseligkeit erfahren, die das göttliche Prinzip in diesem heiligen Körper und mit diesem heiligen Namen über euch ausgießen wird. Euer Glück, diese Chance zu erhalten, ist größer als alles, was den Eremiten, Mönchen, Weisen und Heiligen und selbst den Persönlichkeiten, die einzelne Facetten der Gottheit verkörperten, zuteil geworden ist. Da ich mich unter euch bewege, Nahrung zu mir nehme, wie ihr es tut, und zu euch spreche, verfallt ihr dem Glauben, es handle sich nur um ein menschliches Phänomen. Seid auf der Hut vor diesem Fehler. Ich täusche euch auch, indem ich mit euch singe und spiele und mich in gemeinsamen Aktivitäten mit euch engagiere. Aber jeden Augenblick könnte sich meine Göttlichkeit euch offenbaren. Ihr müsst bereit sein, auf diesen Augenblick vorbereitet sein. Da Gott eine menschliche Hülle hat, müsst ihr euch bemühen, den Schleier der Maya zu durchdringen, der ihn vor euren Augen verbirgt. Diese menschliche Form trägt alles in sich. Jede göttliche Entität, jedes göttliche Prinzip, das heißt, alle Namen und Formen, die der Mensch Gott zugeschrieben hat, sind darin enthalten. Erlaubt dem Zweifel nicht, euch abzulenken. Wenn es euch gelingt, den festen Glauben an meine Göttlichkeit im Schrein eures Herzens zu verankern, könnt ihr eine Vision meiner Wirklichkeit erlangen. Wenn ihr aber, wie das Pendel einer Uhr, hin und her schwingt, ein Augenblick des Glaubens, einer des Zweifels, werdet ihr niemals die Wahrheit erkennen und Glückseligkeit erfahren. Ihr könnt euch glücklich schätzen, dass euch gerade in diesem Leben die Chance geboten wird, Gott in der Form aller Götter zu schauen. Lasst mich eure Aufmerksamkeit auf eine weitere Tatsache lenken. Wenn Gott sich in der Vergangenheit auf der Erde inkarnierte, war es stets so, dass das Glück, ihn als Inkarnation zu erkennen, erst gewährt wurde, nachdem der Körper zu Grabe getragen worden war, obwohl es eine Menge von Beweisen göttlicher Gnade gegeben hatte. Außerdem kam zu Lebzeiten dieser Inkarnationen Treue und Verehrung nur aufgrund von Furcht oder Ehrfurcht angesichts ihrer übermenschlichen Kräfte und Fähigkeiten oder ihrer königlichen oder richterlichen Autorität zustande. Aber denkt einmal einen Augenblick über diese Satya-Sai-Manifestation nach. Was ist der Grund dafür, warum in diesem Zeitalter des zügellosen Materialismus, aggressiven Unglaubens und der Respektlosigkeit Millionen aus aller Welt diese Inkarnation verehren? Es wird euch einleuchten, dass der Grund darin liegen muss, dass hier Gott in seiner höchsten Form Menschengestalt angenommen hat. Wie froh muss es euch auch stimmen, dass ihr Zeugen der Verehrung sein könnt, die alle Länder der Welt Bharat entgegenbringen, dass ihr zu Lebzeiten dieses Körpers die Anbetung des Namens von Satya Sai aus allen Ecken und Nischen der Welt hören könnt, selbst wenn diese Form mitten unter euch mit euch und vor euch ist. Keiner der Delegierten konnte sich der überwältigenden Wirkung dieser Erklärung entziehen. Als sie die Halle verließen und ihre Zimmer aufsuchten, glaubten sie, ein paar Zentimeter größer zu sein, denn jeder fühlte sich durch diese einzigartige Vision gesegnet. Schon oft hatte Baba davon gesprochen, dass er eine Inkarnation Gottes sei, dass er Gott selber in Menschengestalt sei, aber dieses Mal hatte er sich mit so viel Nachdruck mit allen Namen und Formen Gottes identifiziert, die der Mensch sich jemals im Laufe seiner Geschichte auf Erden vorgestellt hatte. Am nächsten Tag wurden in den Morgenstunden die Berichte aller Untergruppen vor den Delegierten verlesen und es gab noch ein paar Ansprachen von Delegierten. Baba fasste die Beschlüsse zusammen und sprach darüber, welche Grundhaltung die Sai-Organisation gegenüber dem Dienst am Nächsten einnehmen sollte. Da die Welt in diesen Zeiten nur für Heuchler ein sicherer Ort ist, mussten Babas Anweisungen direkt und präzis sein. Es ist ein Fehler zu glauben, stellte er klar, dass alle gleiche Rechte und Pflichten, Verbindlichkeiten und Verpflichtungen haben. Man kann nicht sagen, alle Kühe seien gleich und sie im Dutzend kaufen. Einige geben vielleicht keine Milch, einige brauchen mehr Futter, einige geben weniger Milch, ein paar sind jung, andere altersschwach, einige zahm, andere wild. Ebenso sind nicht alle Menschen gleich. Ihr Verhalten und das Verhalten ihnen gegenüber wird von veränderlichen Faktoren bestimmt, wie zum Beispiel Alter, Beruf, Stand, Autorität, Ausbildung und Geschlecht und davon, ob jemand Lehrer oder Schüler, Herr oder Diener, Vater oder Sohn, kranker oder gesunder und so weiter ist. Was mich betrifft, so fühle ich mich nur an eine einzige Regel gebunden: die Liebe. Diese Liebe wird euch beruhigen, trösten und dazu inspirieren, mit mir zu verschmelzen. Als die Konferenz zu ihrer Abendsitzung zusammenkam, hielten vier Gelehrte von der von Baba gegründeten gesamtindischen Prashanti Vidwan Mahasabha Ansprachen in Sanskrit. Baba fasste die Vorschläge zusammen, die die Delegierten in Bezug auf spirituelles Wachstum erarbeitet hatten, und auch die wesentlichen Punkte seiner Treffen mit den Vertretern der verschiedenen Staaten. Er sprach über das Bhajan-Singen, über Meditation, Studienkreise und besonders über das Singen in der Öffentlichkeit, Nagasamkirtana, das als eine sehr wichtige Tätigkeit der Gruppen Aufmerksamkeit erhielt. Auf diese Weise, sagte Baba, hätten Jayadeva, Gauranga, Tukaram, Kabir und Purandara Das Gott in jedes Herz getragen. Sammelt euch in den Stunden vor der Morgendämmerung und geht langsam durch die Straßen, während ihr Bhajans zum Lobe Gottes singt. Tragt den Namen an jede Türschwelle, weckt die Schlafenden auf, reinigt die Luft, die durch böse Schreie voller Hass und Gier, Streit und Angst verschmutzt ist. Ist es möglich, einen größeren Dienst zu tun, als wenn ihr den Tag mit dem Namen Gottes auf den Lippen beginnt und anderen helft, sich an Gott zu erinnern? Das Schlusstreffen der Konferenz fand am 19. um 10 Uhr morgens statt. Es war Babas Wunsch, dass alle, die von nah und fern gekommen waren, über die wichtigsten Konferenzbeschlüsse informiert wurden, die kostbare Richtlinien für das spirituelle Wachstum des Menschen waren. Dr. Gokak fasste das in den Worten zusammen: Sai ist das Tor zu aller Größe, zu aller Herrlichkeit des Geistes. Denn er war zu überwältigt von Babas Offenbarung am Vorabend, als dass er hätte schweigen können. Sai ist kein Wort, das blind macht. Sai ist kein Wort, das bindet. Sai ist kein Wort, das einschränkt, sagte er. Es ist ein Wort, das die Bedeutung aller anderen enthält. Am Anfang war das Wort. Das Wort ist er. Es fiel auf, dass Baba den ausländischen Delegierten öfter eine Audienz gewährte. Das lag daran, dass sie weniger Chancen des persönlichen Kontakts mit ihm hatten und ihr Eifer, so lange wie möglich in seiner Nähe zu sein, übergroß war. Einer von denen, die Baba während der Konferenz zu sich holte, war der Familienvater Dr. K. M. Munshi, Veteran aus der Zeit Gandhis, ein gebildeter Staatsmann, patriotischer Schriftsteller, praktischer Verwaltungsfachmann und eifriger Schüler indischer Kultur. Er hatte klarer als die meisten der tüchtigen Soldaten, die Gandhi in den Kampf um die Unabhängigkeit geführt hatte, erkannt, dass Indien unabhängig werden musste, damit es seine Selbstachtung und die Verehrung der eigenen Kultur wiedergewinnen konnte, um durch sein Festhalten an den Idealen, die Teil der Kultur sind, seinen unschätzbaren Beitrag zum Fortschritt der Menschheit leisten zu können. Baba war damit einverstanden, dass die Konferenz im Pavan Campus stattfinden sollte, eine fruchtbare Stätte, wo eine reiche Ernte vedischer und upanishadischer Kultur in naher Zukunft eingeholt werden würde. Diese Tatsache erwähnte Baba mit Anerkennung. Also besuchte Munshi sowohl das Dharmakshetra als auch die Konferenzhalle und er sagte: Mein ganzes Leben lang habe ich mich ganz besonders für Persönlichkeiten interessiert, denen übernatürliche Fähigkeiten zugeschrieben werden. Ich habe versucht, ihr Wirken zu verstehen, wie sie ihre Persönlichkeit transzendieren und Glaubenskräfte freisetzen, die ihre Anhänger in überzeugende Jünger verwandeln. Als Dr. Munshi Baba zum ersten Mal im Dharmakshetra begegnete, trafen Hoffnung und Erfüllung, Erwartung und Ergebnis, Gebet und Erhörung aufeinander. Baba ist gekommen. Er ist gekommen, um die Weisheit Indiens, Bharatiya Vidya, das heißt göttliche Weisheit, Atma Vidya, auf den Thron der Wissenschaft zu setzen, Indien wieder als Führer, Guru, der Menschheit einzusetzen, den Inder zu helfen, durch Selbstkontrolle die Ernte aus Indiens Unabhängigkeit einzubringen und durch Mithilfe der Inder die Lehre dem Rest der Welt nahezubringen. Baba stellte fest, dass Dr. Munshis rechte Hand ein wenig zitterte, eine Folge der Parkinson'schen Krankheit. Dr. Munshi berichtet: Da erhob sich Baba von seinem Sitz, nahm meine Finger, bedeckte sie mit seinen eigenen und rieb sie mit der heiligen Asche ein, die aus seiner rechten Hand kam. Dann machte er eine kreisende Bewegung und fing einen Ring auf, den er materialisiert hatte. Er streifte ihn auf den kleinen Finger meiner rechten Hand. Auf der Stelle bemerkte ich, dass die Steifheit meiner Finger verschwunden war, auch das Zittern im rechten Arm und Bein. Es muss hier erwähnt werden, dass die Heilung von Dauer war und nicht etwa nur vorübergehend, denn nach dem jetzigen Stand der medizinischen Wissenschaft ist die Parkinson'sche Krankheit, Schüttellähmung, eine der am wenigsten zu beeinflussenden Krankheiten, auch was die Befreiung von den Symptomen angeht. Nach dieser wunderbaren Heilung einer physischen Schwäche, die der 70-jährige Gelehrte mit stoischem Gleichmut ertragen hatte, beseitigte Baba alles, was ihn hinderte, ihn als den Guru anzunehmen, den er suchte. Baba besuchte Munshi zu Hause und alle Familienmitglieder hatten volles Vertrauen zu ihm. Er versicherte ihnen, dass er in all den unruhigen Jahren voller Glück und Opfer, Märtyrertum und Macht, Enttäuschung und Entschlossenheit, Erneuerung und Erholung mitten unter ihnen gewesen sei. Er sagte Munshis Sohn, er habe ihn beschützt, als dieser einmal auf einer Reise bei einem Stationsvorsteher an der Strecke habe Zuflucht suchen müssen. Er habe es auf sich genommen, der Verwandtschaft Gesundheit und Glück zu bringen, denn jeder würde von den Strahlen seiner Liebe erfasst. Dr. Munshi schrieb: Er hat die Fähigkeit, Samen des Glaubens in die Herzen der Menschen zu legen. Samen, die, wenn sie aufgehen, von Gier, Hass und Angst befreien. Es ist deshalb kein Wunder, dass Munshi alle intellektuellen Vorbehalte im Augenblick der Begegnung mit Baba, den er zunächst für einen der vielen Babas gehalten hatte, die er während seines abwechslungsreichen Lebens getroffen hatte, aufgab, als er die Wirklichkeit erkannte und er zögerte auch nicht, dies im Bhavans Journal bekannt zu geben, einer der führenden Zeitschriften Indiens mit einer Auflage von 50.000 Exemplaren. Julius Cäsar hatte in einer Beschreibung seines Kampfes in England jenen berühmten Ausspruch getan. Veni, vidi, vici. Ich kam, sah und siegte. Hier muss es heißen, ich kam, sah und wurde besiegt. Dies ist nicht nur Dr. Munshis Erfahrung. Jeder, der Baba aufsucht und ihn mit klaren und offenen Augen sieht, macht die gleiche Erfahrung. Am 18. zündete Baba auf besonderen Wunsch von Indra Devi, die einen Kreuzzug für Licht in der Dunkelheit geplant hatte, um die Hölle des Hasses im menschlichen Herzen zu erleuchten, eine ewige Lampe im Dharma-Kshetra an. Diese Lampe und andere Lampen, die mit dieser heiligen Flamme angezündet worden sind, werden das Licht der Liebe all jenen bringen, die darüber meditieren. Der Aufgang der Sai-Sonne rief bei gewissen Interessengruppen Unbehagen hervor. Sie hatten keine Ahnung, dass Baba gekommen war, um jede Pflanze im Garten des Glaubens zu gießen, dass er keine religiöse Spaltung herbeiführen wollte, sondern allumfassende Harmonie. Er war der Berggipfel, der einigen als Shiva, anderen als Vishnu, Christus, Allah oder Buddha erschien, je nachdem, aus welcher Perspektive sie ihn betrachteten. Die Regenbogenpresse erlag der Versuchung der Gotteslästerung und Verleumdung. Aber die verantwortungsbewussteren Blätter versuchten zu ergründen und zu verstehen. Sie baten darum, dass ihre Vertreter Baba aufsuchen und das seltene Phänomen in ihrer Mitte gründlich und nach bestem Wissen untersuchen dürften. Circa 30 Sonderkorrespondenten, die englisch- und indischsprachige Zeitungen vertraten, kamen am 21. Mai in das Dharma-Kshetra. Die ersten Fragen, die sie stellten, waren natürlich Ausdruck ihrer Neugier. Sie wollten wissen, wozu und auf welche Weise Baba die Wunder hervorbrächte. Baba sagte, es handle sich hier eher um Zeichen als um Beweise des Göttlichen. Meine Liebe bringt mich dazu, etwas zu schenken, und wenn ich etwas schenken möchte, ist das Geschenk da, sagte er. Ich kann, wenn dies mein Wille ist, die Erde in den Himmel und den Himmel in die Erde verwandeln, aber das ist kein Zeichen göttlicher Macht. Worauf es ankommt, ist, der Schwachheit und dem Fanatismus der Menschen mit Liebe, Mitgefühl und höchster Geduld zu begegnen und mit der Entschlossenheit, alle zu heilen. Das ist das einzige echte Zeichen, erklärte Baba. Diejenigen, die gekommen waren, um zu erforschen, durften sich hinsetzen und lernen. Baba gab den Vertretern der Presse den Rat, die Einheit der indischen Kultur herauszustellen und eher die Überlegenheit des indischen Lebensstils zu betonen, als die Unterschiede und Schwächen aufzubauschen. Er sagte, er wolle, dass sie weder schmeichelten noch verleumdeten. Er bat sie, auf Sensationsberichte zu verzichten und stattdessen Dienst und Opfer in den Mittelpunkt der Berichterstattung zu stellen. Am 24. Mai fuhr Baba mit dem Auto nach Gujarat, wo eine große Zahl von Studienkreisen, Bhajan-Gruppen und die Wunder, die sein Wille hervorbrachte, dazu geführt hatten, dass der ganze Staat Baba tiefste Verehrung entgegenbrachte. Auf seinem Weg nach Baroda, wo er einen Tag verbrachte und Devotees aus der Umgebung, wie zum Beispiel Nadiat, traf, besuchte er Navasari und Surat. Baba kehrte dann nach Bombay zurück und fuhr weiter nach Pune. Die Andhra-Organisation von Pune hieß Baba auf dem Gelände ihrer Organisation willkommen, aber dies sollte kein sprachliches oder regionales Etikett sein, da er doch der ganzen Menschheit gehört. Baba sprach von den Problemen, die die Menschheit bedrängen, und von den gültigen und wertvollen Lösungen, die Weise schon vor tausenden von Jahren entdeckt haben. Die Leute von Pune fühlten sich reich gesegnet, dass sie die Chance hatten, seinen Darshan zu erleben und den Nektar seiner Rede zu trinken. Auf seinem Weg nach Hyderabad ließ Baba in Solapur anhalten, wo er den Menschen eindringlich nahelegte, sie sollten ihre inneren Kräfte entdecken und lernen, sie zu entfalten. Entwickelt unerschütterliches Selbstvertrauen, den Glauben an ein langes und gutes Leben und eure Fähigkeiten, anderen nützlich zu sein, ermahnte er sie. Auch in Hyderabad war seine Botschaft ein stärkender Trank für die Wankelmütigen und die Schwankenden. Seid fröhlich und munter, entwickelt Gottvertrauen, pflegt guten Umgang, stärkt die Disziplin und entwickelt hohe Ideale des Dienens. Beherrscht eure Sinne, vermeidet es, Schlechtes zu sehen, zu hören und an schlechten Gedanken und Anblicken, Worten und Nachrichten Freude zu haben. Lest keinen Schund und seht keine schlechten Filme an. Haltet die wandernden Gedanken durch Bhajan-Singen, öffentliches Singen und Wiederholung des Namens Gottes im Zaum, sagte Baba. Am 10. Juni kehrte er nach Prashanti Nilayam zurück. Es ist sicher angemessen, dieses Kapitel mit einem Abschnitt aus einem Brief, den Charles Penn nach seiner Rückkehr nach Amerika schrieb, zu beschließen. Er hatte die erste physische Begegnung mit Baba voller Freude erleben dürfen, und sein Glaube und Vertrauen waren durch die Erfahrungen im Dharmakshetra und bei der Weltkonferenz in Bombay gestärkt worden, vor allem durch Babas Offenbarung, er sei das eine göttliche Prinzip, das menschliche Form angenommen habe. Baba erschien ihm vor seiner Wohnung in den USA und sagte: »Charles, du hast in Bombay Zehntausende auf der Suche nach Befreiung gesehen, die einen kurzen Blick von mir erhaschen wollten. Diese Zahl ist nur ein Tropfen im Meer, verglichen mit den zahllosen unsichtbaren Seelen, die mich jenseits der irdischen Gefilde zu erreichen suchen. Allen gebe ich mein Licht und meine Liebe, und jedem helfe ich, seiner Befreiung näher zu kommen. Alle, die in ihrer physischen Form zu mir kommen, haben glücklicherweise das Stadium erreicht, wo sie anfangen, die Wirklichkeit zu sehen. Die Gebete jener, die um eine Chance betteln, mich in der physischen Form zu sehen, erhöre ich. Jedem gebe ich Gelegenheit, an meinem Darshan teilzuhaben, denn sie verdienen und erhalten meine Liebe. Dann, Charles, gibt es einige, die mich vielleicht nie in der physischen Form sehen. Trotzdem haben sie mich durch einen Freund, ein Buch oder eine Fotografie erreicht. Diesen schenke ich, falls ihre Sehnsucht groß genug ist, meinen Darshan innerlich. Sie liebe ich ebenso sehr, denn sie haben angefangen, ihr eigentliches Selbst, ihre göttliche Seele jenseits des Körpers zu erkennen. Dies ist ein echter Schritt in Richtung Selbstverwirklichung. Befreiung und Friede wird ihnen zuteil werden, wenn sie dem Herrn in der Meditation ihre Liebe schenken. Alle, die über mich als den einen mit vielen Namen und Formen meditieren, werden Frieden, Shanti, erhalten.
Bandhava, Sri Sai Deva.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hörten in der ersten Folge Auszüge aus dem dritten Band Satyam Shivam Sundaram. Im nächsten Monat setzen wir diese Sendereihe fort. Es verabschiedet sich das Team von Radio Sai Global Harmony Deutschland. Moderation Inge Sadai. Om Sai Ram. Samasta Loka Sukhino Bhavantu. Mögen alle Wesen in allen Welten glücklich sein.